Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Heute mit meinem Kollegen mal wieder, Stefan Krauter. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen, Dorothea.
Das ist unsere erste Podcast-Aufnahme im neuen Jahr. Zum Glück hat Andi hier die Nonnengruft etwas vorgeheizt. Es ist also hier drin nicht ganz so kalt wie draußen. Wir beide haben ja im Herbstsemester zusammen ein Seminar zur Askese gemacht. Und in diesem Seminar haben wir sehr unterschiedliche Formen diskutiert, durchaus auch extreme Formen von Askese, auch Formen, die man vielleicht so landläufig auf den ersten Blick gar nicht als asketisch beschreiben würde. Und die Studierenden haben am Ende als Leistungsnachweis Videos hergestellt. Und ein paar von diesen Videos werden wir auch in den Shownotes verlinken. Etwas, was mir im Laufe des Semesters als Frage nie einfiel: Was fasziniert dich eigentlich oder was hat dich ursprünglich an dem Thema Askese fasziniert?
Also die Auswahl, dieses Seminar mit dir zu machen, war relativ eigennützig. Ich schreibe einen Kommentar oder soll einen Kommentar schreiben zu den Pastoralbriefen. Also drei Briefen im Neuen Testament, 1., 2. Timotheus und Titus. Und die sind tatsächlich, gehören zu den Texten im Neuen Testament, im frühen Christentum, die sich dezidiert gegen bestimmte Formen von Askese äußern. Also sie polemisieren gegen Leute, die Ehe oder Sexualität verbieten und die wahrscheinlich irgendeine Art von Nahrungsaskese vorschreiben. Und das wollte ich mir einfach genauer anschauen. Und es ist ja immer sinnvoll, auch die Gegenseite zu hören, also eben die Leute, die sowas propagieren, also bestimmte Formen von Askese, in diesem Fall jetzt sexuelle Askese und Nahrungsaskese. Also ich selber bin eigentlich kein, glaube ich, sehr asketischer Mensch, je nachdem, wie man Askese versteht. Trotzdem finde ich es irgendwie faszinierend, dass Menschen auf die Idee kommen und es dann auch praktizieren, dass sie in solchen teilweise extremen Formen auf bestimmte Dinge verzichten, die andere für normal, erstrebenswert, angenehm oder sogar lebensnotwendig erachten würden.
Vielleicht können wir gleich am Anfang auf verschiedene Beispiele eingehen, weil das Spannende an dem Seminar war ja, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven hatten. Also wir haben das aus historischen Perspektiven, aus sozialwissenschaftlichen, aus religionswissenschaftlichen, aus theologischen angeschaut und du selber eben unter anderem als Historiker. Gab es eines der Fälle, die wir diskutiert haben, was dich bis jetzt noch über das Seminar hinaus besonders beschäftigt?
Also lustigerweise eigentlich der nicht so historische Fall. Wir hatten ja Michelle Kaflisch da, die über diese Bodybuilder mit uns geredet hat. Und das ist ja nun ein Beispiel, das würde einem, glaube ich, überhaupt nicht einfallen zunächst mal, warum Bodybuilding was mit Askese zu tun hat. Und ich wusste es auch tatsächlich vorher nicht, dass man, um bei diesen Wettbewerben mitmachen zu können, so eine Art Fastenphase einlegen muss, damit man die Muskeln richtig sieht. Also die essen ja dann, also die essen die ganze Zeit, um die Muskeln aufzubauen. Also sie haben einen ganz strikten Ernährungsplan und dann müssen sie aber direkt vor diesen Shows fasten, damit sie sich quasi den Körperfettanteil und den Wasseranteil loswerden, damit man diese Muskelstruktur sieht, die dann bewertet wird.
Mir war übrigens überhaupt nicht klar, dass beim Bodybuilding dieses ästhetische Moment so stark vorhanden ist. Also im Grunde genommen zumindest ein Teil dieser Askese ist verbunden mit einem asketischen Ziel, jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick jedenfalls mit einem religiösen.
Ja, da geht es um Ästhetik, wobei interessanterweise auch antike Texte diesen merkwürdig ästhetischen Aspekt einbringen. Ich habe vorletztes Semester, haben wir die Vita Antonii gelesen mit den Althistorikern und Gräzisten zusammen in einer Lektüreübung. Antonius, der erste Eremit, der in Ägypten da in die Wüste zieht und dann also in völliger Einsamkeit angeblich nur von Salz und Brot und Wasser lebt. Und da erzählt dann dieser Text, er kam da aus dieser Gruft raus, in der er gelebt hat, nach, glaube ich, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas, dieser Askese. Und er sah wundervoll aus, also frisch und jugendlich und kraftvoll und überhaupt. Kann man sich schwer vorstellen, dass das stimmt. Aber es wird dann suggeriert, ja, dass solche, wenn man sich so im Griff hat mit den körperlichen Bedürfnissen oder sie gar quasi gewaltsam nicht ausübt, diese körperlichen Bedürfnisse, dass einem das nicht schadet, sondern gut tut.
Ja, ich fand spannend, dass bei der Diskussion des Askese-Begriffes ja auch deutlich wurde, dass vielen unserer Studierenden so auf den ersten Moment gar nicht klar war, was Askese überhaupt ist. Mhm. Also sie konnten mit dem Begriff gar nicht unbedingt was anfangen. Oder zumindest bei einigen war das so. Und dieser Begriff kann zusammengebracht werden mit Religion und Spiritualität, muss aber nicht. Und er hat immer etwas damit zu tun, dass der eigene Körper, manchmal auch die mentale Seite in irgendeiner Form diszipliniert wird. Also, dass man auf etwas verzichtet oder bestimmte Dinge tut, die jetzt im Alltag nicht unbedingt naheliegen und die jetzt nicht dem puren Vergnügen des Körpers dienen.
Ja, ich meine, dass das nicht religiös geframed sein muss, liegt quasi im Wort. Also Askesis, das griechische Wort, heißt ja tatsächlich Training und wird zunächst für Sport verwendet in der Antike. Also da funktioniert die Sache andersrum. Das, was man im Sport macht, heißt Askesis und dann wird es metaphorisch verwendet für das, was religiöse Leute tun. Weil die Vergleichbarkeit eben für antike Menschen offensichtlich darin lag, dass wenn man für Sport trainiert, macht man was irgendwie Unangenehmes, ja, man verzichtet, man quält sich auch gewissermaßen bis an die Schmerzgrenze. Und das macht man dann halt für ein anderes Ziel, nicht für Sport, nicht für irgendwie eine Medaille hatten die ja keine, die hatten so Kränze und Zeugs dafür, sondern für sozusagen einen religiösen Gain, ja, macht man dann ähnliche Dinge, also eben den Körper trainieren, aber auch den Geist trainieren, indem man nicht macht, was impulsiv nahe liegt, was vielleicht das biologische Bedürfnis wäre, sondern für dieses höhere Ziel eben Dinge tut, die zunächst mal unangenehm sind.
Wobei die Leute es ja offensichtlich nicht unbedingt als unangenehm erleben.
Ja, offensichtlich. Also es scheint möglich zu sein, biologisch oder psychologisch solche selbst extreme Dinge zu tun und dadurch dann so in einen Flow zu kommen, psychisch, dass man das nicht als unangenehm erlebt. Also ich meine, bei manchen Formen jetzt so Sozialaskese, also sich quasi rausnehmen aus dem sozialen Umgang mit Menschen, also eben als Eremit oder es gibt da ja sehr extreme Formen von Nicht-Kommunikation in bestimmten Formen des Mönchtums oder auch sexuelle Askese. Es gibt Menschen, die da auch gar kein Bedürfnis haben. Da wäre die Frage, ist es dann Askese, wenn man es sowieso nicht will?
Ich würde sagen, dann ist es keine Askese.
Wobei also, das sicher fließend ist, wie stark man jetzt dieses Bedürfnis hat und es dann unterdrückt oder es auch nicht hat oder nur mäßig hat. Ich glaube tatsächlich bei solchen extremen Formen jetzt von Nahrungsfasten oder auch, du hast ja vorhin netterweise gesagt, hier ist es geheizt in der Nonnengruft. Es gibt ja auch diese Formen von sich der Kälte aussetzen, auf dem Boden schlafen und ähnliche Dinge, keine richtigen Kleider anhaben. Ob man das jetzt als angenehm empfinden kann, da wäre ich skeptisch. Also das wäre schon sehr merkwürdig, wenn man das nicht intuitiv, rein biologisch bedingt, als körperlich unangenehm wahrnimmt, solche Dinge.
Also meines Erachtens ist es schon sinnvoll, den Askese-Begriff so zu fassen, dass es immer mit einer Intentionalität, also mit einem Ziel, das umfassender ist, als die Praxis selber verbindet und mit einem freiwilligen Entscheid dafür. Also klar, man kann vielleicht Leute auch dazu zwingen zur Askese, aber die Idee, würde ich sagen, ist eigentlich eine Entscheidung.
Ja, also natürlich die Frage, wie frei Entscheidungen sind, stellt sich schon, wenn wir jetzt in die Geschichte zurückschauen. Es gab im ganzen Mittelalter diese Praxis des Oblatenwesens, also dass kleine Kinder in Klöster gebracht werden und Die mussten zwar tatsächlich dann selber, wenn sie erwachsen wurden, die Profess ablegen, aber in der Regel haben sie es getan. Also die sind dann einfach geblieben. Und sie sind natürlich als Kind
sozial auch nichts anderes übrig.
Ja, die hätten schon wieder raus können. Also die wurden meines Wissens nicht gezwungen, ja, die Profess abzulegen, aber es lag nahe.
Aber wenn du nichts anderes kennst,
ja,
also wenn du aufgewachsen bist, deine gesamten sozialen Beziehungen innerhalb eines Klosters hast, stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, sich dann wieder davon zu verabschieden.
Es war sicher naheliegend, ja, das zu machen. Und dann gibt es Fälle, wo Menschen unfreiwilligen Verzicht wie umkodieren. Also das gibt es tatsächlich schon in den Paulusbriefen, wo er schreibt, ich habe Schiffbruch erlitten, bin irgendwie umhergeirrt, wurde verprügelt und so. Und er, das ist natürlich unfreiwillig, keiner.
Also Paulus wird
Paulus,
verprügelt.
Ja. Das war natürlich keine Absicht von ihm, aber er switcht es um und sagt, letztlich habe ich das gewollt. Also man kann, glaube ich, schon auch unfreiwilligen Verzicht versuchen, so für sich umzukodieren und umzuwerten, dass es dann wieder was Positives wird. Aber das ist nicht der Normalfall. Wie du sagst, Askese versteht man eigentlich freiwillige Einschränkung, also Fasten oder in ein Kloster gehen oder was immer.
Ja, wobei ich dir natürlich zustimme, dass das mit der Freiwilligkeit und der Entscheidung gerade, wenn man historische Fallbeispiele anschaut, immer so eine Sache ist. Wir haben ja auch bei ganz vielen Fällen gemerkt, dass ein asketisches Verhalten etwas mit der sozialen Gruppe unmittelbar zu tun hat und mit Zugehörigkeit. Mhm. Also wie zum Beispiel Fasten im Ramadan. Aber es gibt viele andere Beispiele, wo Zugehörigkeit kommuniziert wird über ein bestimmtes Verhalten, das wir eben als asketisch bezeichnen würden. Und dann gibt es diese Sonderformen, wo man zugehörig ist zu einer bestimmten Gruppe innerhalb einer Religionsgemeinschaft, wie zum Beispiel die Nacktasketen im Jainismus. Und dann gibt es noch diese ganz besonderen religiösen Spezialisten, wie zum Beispiel Therese Neumann von Konnersreuth, der es offensichtlich sehr wichtig war, auch nach außen hin zu demonstrieren, dass sie auf Nahrung weitestgehend verzichtet. Wir hatten damals ja auch einen Podcast, nämlich mit Bernadette Bigalke. Wenn wir jetzt an unsere Beispiele nochmal denken, hatten wir ja auch das Thema Sexualaskese von Menschen, die selber merken, dass sie homosexuell sind, aber sich in einem religiösen Umfeld befinden, das der Überzeugung ist, dass das eben gegen Gottes Willen ist und deshalb für sie es eine Lösung darstellt, zu sagen, gut, ich stehe dazu, ich bin homosexuell, aber ich verzichte auf das Ausleben meiner Sexualität.
Ja, ich meine, das ist sicher ein Grenzfall. Man kann ja eigentlich, also die Grundidee von Askese ist natürlich, dass man auf erlaubte Dinge verzichtet. Also man kann ja nicht auf Dinge verzichten, die man sowieso nicht machen darf.
Ja, da käme dann eben doch wieder der freiwillige Verzicht hinein.
Aber natürlich, von daher ist, glaube ich, in einem Umfeld, wo jetzt praktizierte homosexuelle Akte als nicht erlaubt angesehen werden, ist es schwierig, es vielleicht als Askese zu beurteilen. Da ist es dann vielleicht tatsächlich eher so, dass, dass wieder dieses Phänomen kommt, dass Leute einen unfreiwilligen Verzicht umkodieren. Also es gibt da ganze Bewegungen dieser evangelikalen Leute, die das dann als Vocational Celibacy framen, ja, also als quasi eine besondere Gabe, ein Charisma, zölibatär zu leben und dadurch quasi dieses negative Stigma, das sie innerhalb ihrer Bezugsgruppe bekommen, umzuswitchen in was Positives und um den Preis eben darauf zu verzichten, das zu praktizieren.
Dieses Thema Verzicht, das tauchte ja auch auf im Hinblick auf Verzicht sozialer Kontakte. Du hast das jetzt bei dem Eremiten in Ägypten schon angesprochen. Wir hatten ein anderes Fallbeispiel, zu dem dann auch zwei Videos entstanden sind, die heilige Viborada. Und du hast mir erzählt, dass du sogar vor Ort warst.
Ja.
Vielleicht kannst du den Fall noch mal ein bisschen lebendig erzählen, gerade weil du eben auch in St. Gallen warst und ein bisschen etwas davon gesehen hast.
Ja, das ist ein sehr spannendes Beispiel, das diese zwei Studentinnen da aufgebracht haben. Ich wusste es vorher nicht, dass es die heilige Viborada gibt. Die erste Frau, die in einem kanonischen Heiligsprechungsverfahren von einem Papst heilig gesprochen wurde, die lebte in St. Gallen im 9. Jahrhundert. Und sie war eine Inkluse, also eine extreme Form von Sozialaskese. Sie hat sich in der Kirche St. Mang, die es auch heute noch gibt, allerdings ist heute eine reformierte Kirche in St. Gallen, hat sie sich einmauern lassen in eine kleine Zelle. Und das klingt jetzt erstmal so, als ob sie sich völlig rausnimmt aus der Gesellschaft. Das hat sie aber gar nicht, denn diese Zelle hatte zwei Fenster. Durch die konnte man zwar nicht durchgucken so richtig, also man kann heute noch das eine Fenster sehen, wenn man in die Kirche geht, weil das ging in den Innenraum. Sie konnte also aus ihrer Zelle mitverfolgen, wenn die Messfeiern in der damals logischerweise katholischen Kirche stattfanden. Es gab aber auch ein ganz kleines, vergittertes Fenster nach außen. Und das Ganze hatte jetzt den Effekt, den sowas oft hat, nämlich der Rückzug bringt Prominenz. Also dadurch, dass sie diese quasi Performance macht, sich einmauern zu lassen, wurde sie eine der prominentesten Frauen in St. Gallen. Sie hat dann, der Legende zufolge jedenfalls, den Einfall der Ungarn prophezeit und der Abt des Klosters St. Gallen hat auf sie gehört, ja, auf eine Frau, hat den ganzen Klosterschatz und die Bibliothek wegschaffen lassen. Nur sie blieb da, sie wurde dann von den Ungarn erschlagen, die in diese Zelle eingedrungen sind. Also sie wird dadurch, dass sie sich rausnimmt aus der Stadtgesellschaft, die prominenteste Frau in St. Gallen. Mhm. Und alle Leute gehen zu diesem kleinen Fensterchen und fragen sie um Rat. Und dieses Phänomen gibt es ja oft. Also ich habe vorhin schon den heiligen Antonius erwähnt. Der geht in die Wüste, um allein zu sein. Und am Schluss sind da dann 10.000 Eremiten in der ägyptischen Wüste um ihn rum, bis es ihn so nervt, dass er dann noch weiter in die Wüste geht. Weil er wird so prominent dadurch, dass er sich rausnimmt aus der Gesellschaft, dass er ja wie interessanterweise dadurch dann auch wieder einen sehr weltlichen Profit hat von diesem Verzicht.
Und die Leute werden ja nicht nur prominent im Sinne von, man ist fasziniert von ihnen und sie sind sozusagen so eine Attraktion, sondern sie gewinnen dadurch auch an Autorität, also in diesen beiden Fällen an religiöser Autorität.
Was dann ein Konfliktfeld gibt, also das gibt es dann in der Geschichte des Christentums, gibt es ständig diese Reibereien zwischen Klerus und charismatischen Leuten, die durch Askese
also Klerus Autorität. Quasi den Vertretern der Institution Kirche, denen, die durch ihr Amtscharisma, also durch die offizielle Weihe, Autorität erlangt haben und denjenigen, die eben aufgrund ihrer zum Teil aus heutiger Sicht sehr individuellen Praktiken, die aber natürlich eingebunden damals waren in das Verständnis ihrer Zeitgenossen und Zeitgenössinnen an Prominenz, wie du jetzt sagst, oder Autorität gewonnen haben.
Und das gibt dann durchaus Konflikte, also die löst man dann manchmal kreativ, wie bei den Bettelorden. Franziskus war ja zum Beispiel immer auf der Kippe, ist er jetzt Heretiker oder nicht? Und dann integriert man die aber und die Franziskaner
Franziskus
werden.
Franziskus übrigens hat dann, ja auch Askese betrieben.
Ja, extrem sogar. Das ist auch sicher ein Beispiel für extreme Askese, die Bettelorden und eben Franziskus. Ja.
Also auf Besitz zu verzichten.
Ja.
Also etwas, was erzielt wird durch Askese, ob die Leute das dann selber wollen oder wollten oder nicht, ist Aufmerksamkeit und ist religiöse Autorität. Das, was aber von den Leuten selber gesagt wird, was sie damit erreichen wollen, ist ja in der Regel was anderes. Also man möchte in irgendeiner Weise ein religiöses Ziel erreichen, das einen höheren Wert darstellt als das, worauf man jetzt verzichtet. Und das kann ja für sich selber sein. Also wie jetzt zum Beispiel bei den Nacktasketen innerhalb des Jainismus oder wahrscheinlich auch bei Viborada, die Gott näher kommen wollte. Also unterstelle ich ihr jetzt mal. Und es kann aber auch für eine Gemeinschaft sein. Also wie bei den buddhistischen Mönchen aus Japan, deren Beispiel wir angeschaut haben, wo es eigentlich durch ihre Askese darum geht, eine Selbstmumifizierung nach ihrem Tod schon vorzubereiten. Und sie wollen dafür nicht gutes Karma für sich selber sich erarbeiten, sondern für die Gemeinschaft, die sie unterstützt.
Ja, ich meine, diese Vorstellung, dass man durch Verzicht oder durch besondere religiöse Praktiken was erreicht für die Gemeinschaft, gibt es in vielen Religionen, auch im Christentum. Jetzt wird es natürlich für Evangelische und vor allem Reformierte ganz schwierig, weil die der Meinung sind, dass sowas auf gar keinen Fall geht. Aber natürlich im katholischen oder orthodoxen Christentum ist es gang und gäbe, ja, dass Menschen werden dann eben heilig gesprochen offiziell oder sie haben schon zu Lebzeiten dieses Charisma und dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, das für andere einzusetzen. Mhm. Diese Form von besonderer Fürbitte, die dann möglich wird aufgrund der Askese, ist ja tief verankert in katholischer Frömmigkeit und auch offizieller katholischer Theologie.
Also Heilige erreichen durch ihr asketisches Verhalten, durch ihr asketisches Leben eine besondere Nähe zu Gott.
Ja.
Und damit können sie auch in besonderer Weise Fürsprecher für andere werden.
Ja.
Was mich auch noch beschäftigt hat, anhaltend, ist, dass Askese für diejenigen, die sie ausüben, bis heute ja eine Faszination ausübt, auch weil man selber während dieser Praxis was davon hat. Also der Verzicht als etwas Attraktives, also Verzicht Digital Detox zum Beispiel. Man erlebt also eine Form von Befreiung dadurch, dass man verzichtet.
Ja, das sind schon Phänomene, die vielleicht irgendwo auf der Grenze sind. Also da ist ja nicht gedacht, dass es unangenehm sei, dieser Verzicht, was für manche Formen von Askese ja wirklich wichtig ist, dass es einem quasi wehtut, darauf zu verzichten.
Aber so Digital Detox ist ja eher irgendwie. Darüber haben wir diskutiert im Seminar, dass für viele unserer Studierenden und ganz ehrlich gesagt partiell dann auch für mich Digital Detox durchaus wehtun kann.
Ja, schon, aber es wird natürlich angepriesen. Also eine Studentin hatte dieses Beispiel, ja, dass man konnte dafür, ich glaube, es war ein beinahe fünfstelliger Betrag, dass man in irgendein Luxusresort fliegt und da dann Digital Detox macht, 2 Wochen lang.
Man zahlt dafür, dass man verzichtet.
Ja, man zahlt dafür, dass man verzichtet und natürlich in sehr weiche Watte gepackt wird während des Verzichts. Also man macht dann ja allerhand andere unglaublich angenehme Dinge irgendwie. Das ist sicher so ein Grenzfall von Askese. Aber es können natürlich auch Dinge, die jetzt schmerzhaft sind, irgendwie umschlagen. Also wir hatten diesen Extremsportler, der so ich glaube, es heißt Ultramarathons dann, also der läuft irgendwie von Sylt nach Neuschwanstein oder sowas. Und das wird dann ja durchaus beschrieben irgendwie als psychischer Flow und wobei da die Aufmerksamkeit eingerechnet ist. Das fand ich sehr spannend, dass sie hatte dieses Beispiel, dass er
die
sagt,
Aufmerksamkeit
von
der Zuschauer.
Von den Leuten, ja. Also sie hatte dieses Beispiel, dass er irgendwie am Anfang, wo er nicht so prominent war, mal allein so weit laufen musste und das sei ganz schrecklich gewesen. Aber mit der Aufmerksamkeit, mit diesem psychischen Ausnahmezustand wird es dann was Positives.
Nein, das Ganze funktioniert eben auch nur, weil es die Infrastruktur dafür gibt. Also zum Beispiel diese Wettkämpfe.
Ja.
Und ich glaube, das muss man sich schon immer wieder klar machen. Asketische Praktiken finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern die sind eingebettet in eine soziale Gemeinschaft durch Zuspruch, vielleicht auch manchmal gerade durch die Ablehnung. Die sind eingebettet auch in ein ganzes Netzwerk von unterstützenden Faktoren. Denn alleine zum Beispiel kann man sich schlecht einmauern. Man kann auch alleine nur bedingt Bodybuilder werden oder gar nicht.
Ja, ja, man braucht ja diese Trainingsbücher oder wahrscheinlich sogar einen Trainer oder Trainerin, der das mit einem macht. Ja. Also es ist immer eine soziale Praxis. Wenn jetzt jemand allein im stillen Kämmerlein denkt, ich trinke nie wieder Schwarztee, das bringt ja irgendwie keinen Benefit für
Ja, und es braucht
sowas.
Immer einen größeren Sinnzusammenhang. Ja. Das war ja ohnehin etwas, was zum Beispiel dieser Kollege von uns, Oliver Freiberger, ein Religionswissenschaftler, sehr deutlich macht in einem seiner Texte zur Askese, dass Askese immer ein soziales Phänomen ist.
Ja, also selbst die Leute, die sich in die Wüste zurückziehen, werden dann prominent. Und also ein Beispiel, wo ich es schlagend fand, es hat ja eine Studentin Menschen interviewt über das Fasten im Ramadan. Und die haben alle eigentlich nicht erzählt über den Tag und was sie da alleine tun und dass sie dann nichts essen und nichts trinken, sondern sie haben alle nur erzählt, wie toll das ist, dass man abends Leute trifft. Ja. Es klang wie, wenn man einen Monat lang Weihnachten feiert, weil man ständig Leute einlädt und es dann ganz toll ist, dass man die trifft und dass man auch Zeit sich nimmt, die zu treffen und sich als Gemeinschaft fühlt, also in der Familie, aber auch im größeren Freundeskreis. Da fand ich das ganz stark. Dieses Zugehörigkeitsphänomen. Kann natürlich auch daran liegen, dass die hier sind. Ich weiß nicht, wie das jetzt in mehrheitlich oder rein muslimischen Ländern sich verhält, wo man
also,
sowieso die ganze Zeit ist.
Also da kenne ich von muslimischen Freundinnen.
Aber hier hat es natürlich noch mehr diesen Effekt, dass man sich als zusammengehörig empfindet.
In der Diaspora.
Ja.
Du, es gab ja noch, um nochmal zurückzukommen auf deine spezielle Kompetenz als Neutestamentler und Historiker, es gab ja noch spezielle Fälle, die du dir näher angeschaut hast.
Ja, also das habe ich ja vorhin erwähnt, so die Ursprungsimpuls, dieses Seminar mit dir zu machen, waren diese anti-asketischen Texte im Neuen Testament. Und es gibt ja wahrscheinlich kurz später entstandene pro-asketische Texte, die Paulus-Akten und die Erzählungen über Paulus und Thekla, die sind...
Vielleicht musst du kurz sagen, wer Thekla ist.
Ja.
Oder war.
Thekla, also die kommt in dieser Erzählung vor. Also da geht es darum, ähnlich wie in der Apostelgeschichte, die man im Neuen Testament lesen kann, dass Paulus durch die Gegend reist und predigt. Allerdings ist seine Predigt sehr speziell in den Paulus-Akten. Er predigt nämlich Enkratismus, also sexuelle Askese. Nicht ganz ausnahmslos, also es gibt auch verheiratete Menschen in diesem Text, aber es wird immer klar gesagt, das eigentliche Ziel wäre sexuelle Askese.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass Paulus vermutlich davon ausgegangen ist, dass die Welt sowieso ziemlich bald zu einem Ende kommt, oder?
Der Paulus in den Briefen, ja. Die Paulus-Akten und Paulus und Thekla sind aus dem 2. Jahrhundert, also die wussten schon, dass sich das zieht. Also da war schon klarer, dass das Ganze jetzt nicht sofort irgendwie eintritt, das Weltende. Und Thekla ist eben eine der Personen, die ihm da zuhört bei dieser Predigt. Und sie ist völlig begeistert. Also sie klebt dann an den Lippen des Paulus und sie schickt ihren Verlobten in die Wüste. Mhm. Also sie löst die Verlobung auf, was dann für ziemliche Verwicklungen sorgt. Ihre eigene Mutter hasst sie dann und sie wird dann auch zum Tod verurteilt, aber kommt mit dem Leben davon. Es sind sehr fantasievolle Erzählungen. Auch unter feministischem Aspekt sehr interessante Dinge. Es wird dann erzählt, dass sie eben in die Arena kommt und den wilden Tieren vorgeworfen wird. Und interessanterweise kommt dann, wenn ich mich recht erinnere, eine Löwin, also eben ein weibliches Tier, und rettet sie, indem sie die anderen wilden Tiere totbeißt statt sie. Also diese quasi weibliche Solidarität von wir wollen jetzt nicht unbedingt mit Männern zu tun haben, schlägt da irgendwie in sehr, naja, fantasievoller bis bizarrer Weise durch in dieser Erzählung. Aber in echt war Thekla dann tatsächlich eine extrem prominente Heilige. Sie wurde im ganzen östlichen Mittelmeerraum verehrt. Es gab sehr viele Thekla-Kirchen und an dem Ort, wo sie angeblich dann lebte und starb, ein großes Zentrum ihrer Verehrung. Und das ist eben auch ein sehr spannendes Beispiel, weil als Frau kann sie schwer predigen, taufen darf sie sowieso nicht. Also deshalb wurden diese Texte dann auch später verurteilt, weil sie eben dann alle diese Dinge tut. Also es ist inklusive, dass sie wirklich öffentlich predigt und Leute tauft als Frau aufgrund dieser Askese, die ihr diese Autorität verleiht.
Das ist eigentlich ein sehr schönes, abschließendes Beispiel dafür, dass asketische Praktiken mit Macht über dem eigenen Körper zu tun haben, aber auch darüber Macht erreicht wird. Mhm. Also Menschen wird dann Macht zugesprochen, sie können dann Dinge tun, ihnen werden gesellschaftlich Dinge erlaubt, zumindest in einem gewissen Rahmen, die ihnen sonst nicht zugestanden werden. Und vielleicht ist das wirklich auch ein Grund, warum es sehr viele Beispiele für Frauen gibt, von Frauen gibt, die Askese betrieben haben, zum Teil auch wirklich Extremaskese. Das ist jetzt vielleicht bei Thekla nicht der Fall gewesen, also Sexualaskese als Extremaskese zu bezeichnen, vielleicht etwas weit hergeholt, je nach Perspektive. Vielen Dank, Stefan. Ja, wir werden in den Shownotes Texte verlinken. Wir werden eine kleine Auswahl dieser wirklich spannenden Videos unserer Studierenden verlinken. Und ich danke einmal mehr Stefan Krauter, der jetzt, glaube ich, mit uns den dritten Podcast hier zusammen gemacht hat.
Das war netterweise ging der erste über süße Stückler. Ja, eben. Was zeigt, dass ich nicht ganz schlecht bin in Askese.
Das heißt ganz schlecht. Ja, also du bist einfach kein asketischer Mensch. Wie auch immer, das war jedenfalls ein Podcast der Universität Zürich und der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und ihr könnt uns natürlich wie immer auch sehr gerne auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Ihr könnt uns kommentieren, ihr könnt uns natürlich auch dementsprechend positiv bewerten. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig und dann im Nachklang auch von der Podcast-Schmiede.